Die Lesung für heute steht im Matthäusevangelium, in Kapitel 11, die Verse 28 bis 30. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Worte des lebendigen Gottes.
Ja, ich freue mich mal wieder bei euch zu sein. Philipp heiße ich, eine ganze Reihe von euch kenne ich, andere noch nicht und bin gespannt, euch nachher noch ein bisschen kennenzulernen. Schön, dass ich mal im Nachmittagsgottesdienst da sein darf. Morgens habe ich auch schon mal gepredigt, abends auch schon mal. Meine Frau heißt Sarah und kommt aus den USA, deswegen bin ich also ein bisschen bilingual beeinträchtigt, muss man mittlerweile, glaube ich, sagen, denn sowohl das Englisch wird besser, ist aber immer noch ein bisschen gedeutscht, als auch das Deutsch wird schlechter, wenn man immer so zwischen den Sprachen hin und her springt. Jetzt haben wir noch ein Kind und machen das irgendwie zu Hause auch alles bilingual. Und da ist man manchmal ein bisschen verwirrt und benutzt manchmal Sprachbilder, die eigentlich in die andere Sprache gehören. Aber es bereichert das Leben. Jetzt freue ich mich also mal im deutschen Gottesdienst zu sein und in der Sprache meines Herzens predigen zu dürfen. Wir sind auch schon genauso lang in Leipzig wie Larry und Sinead. Wir sind also quasi im gleichen Monat angekommen, 2015, sind total gerne Leipziger und wir freuen uns auch, dass wir als Jakobstraße Teil der Evangelischen Allianz sind, zu der ihr ja auch gehört und also schon viele Sachen auch in den letzten 7 Jahren zusammen gemacht haben. Wir freuen uns immer sehr über Zusammenarbeit mit der LEC und sind euch also ganz geschwisterlich verbunden. Liebe Grüße auch von der Jakobstraße. Wir freuen uns, dass es in Leipzig eine aktive Allianz gibt, wo man sich gegenseitig wertschätzt, zusammen Dinge wuppen kann und weiß, es gibt viele gute Gemeinden, die Jesus verkündigen. Also hin und wieder passiert es auch mal, dass man dann Leute, die bei einem ankommen und die sich eigentlich eine andere Gemeinde vorstellen, dann zu euch schickt und wahrscheinlich auch umgekehrt. So wie ihr auch predigen wir normalerweise immer ganz dolle Textpredigten. Heute habe ich euch eine Themenpredigt mitgebracht. Das macht man nur hin und wieder mal und nur dann, wenn es einen guten Anlass dafür gibt. Aber weil mich ein Buch so sehr bewegt hat, das mir der Larry geschenkt hat und für das ich nur 1,5 Jahre gebraucht habe, um es zu lesen, habe ich gedacht, das hat mich wirklich nochmal neu begeistert von Jesus. Im Kern geht es da um die Verse, die ihr eben schon gehört habt aus Matthäus 11. Und ich dachte, wahrscheinlich habt ihr sogar das Buch schon mal vorgestellt bekommen. Mittlerweile gibt es auch auf Deutsch, das habe ich allerdings schon verschenkt, deswegen kann ich euch hier nur die englische Ausgabe zeigen. Und wenn ihr bei der Predigt merkt, boah, das ist eigentlich was mein Herz noch mehr braucht, dann guckt gerne mal rein. Ihr könnt es jetzt auch auf Deutsch vom 3L Verlag kaufen. Auf Englisch heißt es Gentle and Lowly, ist von Dane Ortlund geschrieben. Und der Untertitel ist The Heart of Christ for Sinners and Sufferers. Also das Herz Christi für Sünder und Leidtragende. Wohin gehst du? Zu wem? Oder was machst du, wenn du es im Leben so richtig verbockt hast? Oder vielleicht noch eine Stufe vorher, wenn du das Gefühl hast, dir wurde Unrecht angetan. Wenn du das Gefühl hast, meine Frau hat meine Hilfe im Haushalt nicht so gewürdigt, wie sich das eigentlich verdient hätte. Oder wenn du das Gefühl hast, mein Mann hat mal wieder übersehen, dass er eigentlich auch noch die letzten paar Sachen hätte spülen sollen. Wohin gehst du, wenn deine Freunde gemein zu dir waren oder dich vergessen haben? Was machst du, wenn du frustriert bist, wenn du down bist? Was ist die erste Adresse, zu der du gehst? Wie gehst du damit um, wenn dein Herz sagt, irgendwie ist hier was nicht richtig, mir geht's nicht gut, ich brauche irgendwie was, was mich aufhaltet? Wenn es euch wie mir geht, dann geht ihr damit manchmal zu Jesus, aber oft auch zu anderen Quellen. Ich glaube, eine der Realitäten unseres Lebens ist, wenn wir down sind, wenn wir müde sind, wenn wir schlecht drauf sind, wenn wir vielleicht tatsächlich oder vermeintlich schlecht behandelt worden sind, dann sind wir anfällig dafür, uns unsere Seelenhilfe woanders zu holen. dann sind wir anfällig dafür, uns in alte Sündenmuster zu verstricken, irgendwelche Abkürzungen zu nehmen, sozusagen geistliches Fast Food zu uns zu nehmen, anstatt zu Gott zu rennen. Und ich glaube, dass das manchmal damit zu tun hat, dass wir ein schiefes Bild von Gott haben. Bei mir ist es auf jeden Fall so. Und als ich dieses Buch gelesen habe, mich nochmal intensiver mit den Bibelversen beschäftigt habe, habe ich festgestellt, das ist einer der Gründe, warum es mir manchmal schwerfällt, direkt und zuerst zu Jesus zu gehen, wenn ich Befriedigung für meine Seele brauche, wenn ich Erfüllung brauche, wenn ich das brauche, was hier Luther so lebendig ausdrückt mit Erquickung für meine Seele, ja? Erfrischung. Ne? Im Sommer kann man sich das gut vorstellen, so ein kaltes Wasser, vielleicht noch ein bisschen Zitrone oder manche Leute mögen auch irgendwie Gurke da drin. Ne? Heißer Tag, du bist gerade irgendwie rumgedüst und dann endlich durchatmen, endlich einen kühlen Schluck. Und das brauchen unsere Seelen ja nicht nur im Sommer, sondern immer wieder, dass wir erquickt werden. Und Jesus sagt, dafür bin ich eigentlich gekommen. Dafür bin ich da. Ich will euch Ruhe geben für eure Seelen. Ich will euch erquicken. Und das Interessante in diesem Zusammenhang ist, Spurgeon, also schon vor einigen hundert Jahren, hat herausgestellt, nur in einem einzigen Vers im Neuen Testament spricht Gott über sein eigenes Herz. Das fand ich so unglaublich, dass ich Stunden damit zugebracht habe, alle Vorkommnisse im Griechischen von Kardia, also von Herz, nachzugucken, ob das denn wirklich stimmt. Das kann doch nicht sein, dass Gott nur ein einziges Mal über sein eigenes Herz spricht. Aber es stimmt. Er spricht ganz oft über das menschliche Herz. Also Herz kommt oft vor, aber dass Gott sagt, so ist mein Herz, ist nur dieser eine Vers in diesem Abschnitt. Und Jesus sagt, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und wir lernen in der Bibel an vielen Stellen über viele Aspekte von Gott verschiedene Dinge. Aber irgendwie scheint es so zu sein, dass Jesus an dieser Stelle sagt, diese Sanftmut, diese Demut oder dieses gütig und sanft, das ist eine Kerneigenschaft von mir. Ja? Andere Eigenschaften sind genauso seine Eigenschaften. Gott ist unveränderlich. Er ist also nicht das eine ein bisschen mehr und das andere ein bisschen weniger. Aber irgendwie sagt er, das ist absoluter Wesenskern von mir. Sanftmütig und von Herzen demütig. Und er sagt, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, von den ganzen pharisäischen Geboten, die es damals gab. Kommt her zu mir und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Mein Joch ist sanft, meine Last ist leicht und ich bin gekommen, um euch Ruhe zu geben für eure Seelen. Wenn Gott betont, dass er uns gegenüber sanftmütig und demütig ist, wenn er sagt, das ist ein Schwerpunkt, das ist ein Kern meines Wesens, dann ist es, glaube ich, hilfreich zu gucken, sehe ich denn Gott auch so? Empfinde ich so? Wie geht's dir, wenn du sündigst? Rennst du zuerst zu Jesus, ist dein erster Impuls, oh, jetzt habe ich Mist gebaut, schnell zu Jesus. Oder denkst du, so denke ich oft, oh, jetzt habe ich Mist gebaut, jetzt muss ich erstmal irgendwie wieder was gut machen, damit ich zu Jesus gehen kann, damit er mich wieder annehmen kann. Das ist Quatsch, ja, ich bin ja Theologe, ich habe das studiert und ich kenne mich ganz gut aus, nicht so gut aus wie viele, aber ich weiß schon ungefähr, wie das mit Jesus ist. Aber praktisch glaube ich das oft nicht. Praktisch denke ich oft, ich müsste erst wieder was gut machen. Ich muss mir irgendwie erst wieder Abstand gewinnen und dann, wenn alles in Ordnung ist, dann oder wieder so halbwegs in Ordnung ist, ich mich wieder besser in Bezug auf mich selber fühle, dann kann ich zu Jesus gehen. Weil, ja klar, der muss mir irgendwie vergeben, ne? Da hat er ja sein Leben am Kreuz für gegeben und so. Aber wie ich mir vorstelle, wie Jesus ist, wie ich mir vorstelle, wie Jesus diesen Moment der Umkehr empfindet, das ist einfach unbiblisch. Und ich möchte das ein bisschen entfalten. Gleichzeitig nur eine kurze Vorbemerkung, dass Jesus nicht wischiwaschi ist und dass Jesus nicht Gutes schlecht und Schlechtes gut nennt, ne, das ist irgendwie offensichtlich. Das findet man überall in der Bibel, unter anderem in dem gleichen Kapitel. Da sagt Jesus nämlich den Städten, wo er die meisten Wunder getan hat, Gericht an und sagt, ihr habt Dinge gesehen, die sind so fantastisch, da wären selbst Sodom und Gomorra, andere Städte, die im Alten Testament von mir sich abgekehrt haben, die wären umgekehrt. Aber ihr kleinen Dörfer, die ihr fantastische Wunder gesehen habt, ihr seid so hartherzig, ihr wollt mit mir nichts zu tun haben. Ja, also der gleiche Jesus, der sagt, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, ist auch der Jesus, der von Gericht spricht. Aber umso mehr sollten wir es, glaube ich, ernst nehmen, dass er sagt, ich bin sanft, ich bin dir zugewandt, ich bin für dich, ich bin gekommen, damit du immer zu mir kommen kannst. Ich glaube, dass wenn wir eine angemessene Sicht davon haben, wie Jesus uns in jedem Moment zugewandt ist, in jedem Moment unseres Lebens, also wenn wir gerade einen fantastischen Tag haben, morgens um 5 Uhr aufgestanden sind, 2 Stunden stille Zeit gemacht haben, unserem Familie oder unseren WG-Mitbewohnern schon das Frühstück gemacht haben, wenn wir jubelnd zur Arbeit gefahren sind und mit den schlimmen Kollegen ganz freundlich umgegangen sind, wenn wir die Welt revolutioniert und am Nachmittag noch mit Nichtchristen die Bibel gelesen haben. Und wenn wir morgens nicht aus dem Bett gekommen sind, wenn wir faul sind, wenn wir unsere Arbeit schlecht gemacht haben, wenn wir wieder in die gleiche Sündenfalle getappt sind wie letzte Woche, wenn wir mit unserer Familie lieblos gewesen sind, wenn wir unsere Kinder angeschrien haben. Jesus' Haltung zu uns ist die gleiche. Jesus' Herzenshaltung zu uns ist die gleiche. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie man das auf Deutsch sagt, die Unveränderlichkeit Gottes. Also, dass Gott immer der gleiche ist, dass Gott sich nicht ändert. Gott ist nicht heute so, morgen anders. Kann uns dabei helfen zu verstehen, die Liebe, die Jesus zu mir hat, nimmt nicht ab und nimmt nicht zu. Nichts, was ich tun, nichts, was ich unterlassen kann, ändert etwas an Jesu Liebe zu mir. Das heißt, genau in meinen Versagensmomenten, genau in den Momenten, wo ich mich selber nicht leiden kann, wo ich denke, ach Philipp, du weißt es doch eigentlich besser. Genau in den Momenten liebt Jesus mich mit der gleichen Intensität, mit der er mich geliebt hat, als er am Kreuz gehangen hat. Sein Äußerstes für mich gegeben hat. Als er da hing, nachdem er gesagt hat, Vater, wenn es irgendeine Variante gibt, wie ich diesen Kelch nicht trinken muss, ich würde sie nehmen, aber dein Wille und nicht mein Wille geschehe. Jesus hängt, Jesus blutet, Jesus leidet, Jesus sagt, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er betet selbst noch für die Soldaten, die ihn da kreuzigen. Und diese Liebe, er hätte ja jederzeit runtersteigen können, er hätte jederzeit Legionen von Engeln runterrufen können und einfach das ganze Römische Reich platt machen, ja, Theokratie aufbauen und sagen, liebe Menschen, schön war's, aber ich habe jetzt gemerkt, mit körperlichen Schmerzen kann ich nicht so gut umgehen, ich übernehme. Aber er hat nicht. Er ist hängen geblieben für mich. Diese entschlossene, diese wild entschlossene Liebe, diese Intensität von Liebe, die ist im gleichen Moment für dich da, wo du versagst, wo du leidest, wo du nicht einordnen kannst, warum Gott das in deinem Leben zulässt. Und ich glaube, wenn wir uns dieser Liebe bewusst sind, mehr bewusst sind, dann verändert uns das. In Römer 12, die Verse 1 bis 2, sagt uns Paulus ja, dass wir erneuert werden sollen durch das Erneuern unseres Denkens. Ne? Also, dass wir immer mehr so denken über Gott und über uns selbst, wie die Bibel über uns und über Gott spricht. Weil ich also mehr und mehr mein Denken, mein Bild von Gott kalibriere an der Bibel, dann werde ich mehr und mehr auch wie Jesus. Oder 2. Korinther 3, Vers 18 ermutigt uns, wenn wir Jesus anschauen, dann verändert uns das Anschauen selbst nach und nach in sein Abbild. Also klar, man muss irgendwie praktische Schritte gehen und so, aber eine Realität, die die Bibel immer wieder beschreibt, wenn wir Gott bestaunen, zum Beispiel im Singen, zum Beispiel wenn wir ein gutes Buch lesen, zum Beispiel wenn wir Zeit mit ihm in der Bibel verbringen, zum Beispiel wenn wir mit Freunden über dem Kaffee zusammensitzen und wieder neu hören, wie er ist, wenn wir Jesus anschauen, dann verändert das Anschauen unser Herz. Und wenn unser Herz verändert wird, dann werden sich unsere Gedanken ändern und dann werden sich unsere Taten ändern. Also das klingt ein bisschen unglaublich, aber jeder, der mit Leuten viel Zeit verbringt, merkt, plötzlich nimmt man nach und nach so die Ausdrücke an, teilweise sogar die Körpersprache an. Ne? Die Leute, mit denen man am meisten Zeit verbringt, die prägen einen total. Und wenn jemand irgendwie lange in einer Familie zu Gast ist, dann merkst du, jetzt hat er die Gestik auch ein bisschen übernommen. Ne? Wer den Vater kennt, der wird den Sohn teilweise schon an der Körperhaltung erkennen. An den Sprach, ihr wisst es, ne? Und die Bibel sagt, wenn wir Jesus anschauen, wie er wirklich ist, dann werden wir durch dieses Anschauen selber schon nach und nach verwandelt. Und ein bisschen mehr wie Jesus. Und damit sagt die Bibel, wenn wir auf die Gnade von Gott schauen, wenn wir uns auf die Gnade von Gott ausrichten, dann werden wir nicht lascher. Man könnte ja meinen, wenn ich die Gnade überbetone, ja, dann kann ich ja alles machen. Ne? Dann denke ich, ach Gott, vergib mir schon. Ne? Dann werde ich also sündiger, dann werde ich weniger wie Jesus. Das ist ja ein Vorwurf, der schon zu Paulus Zeiten den Christen gemacht wurde. Ja, also, wenn Gott so viel Gnade hat, da kann man ja leben, wie man will. Aber Paulus selber schreibt in Titus 2, 11 bis 12, es ist die Gnade, die uns erzieht, oder man könnte auch übersetzen, die Gnade, die uns trainiert, uns von den Begierden dieser Welt abzuwenden und verantwortungsbewusst zu leben, sodass Gott geehrt wird. Die Gnade trainiert uns. Die Gnade erzieht uns, nicht das Gericht. Also das Gericht ist auch in der Bibel. 0% sollen wir das Gericht leugnen, sollen es nicht ausblenden und sollen es auch vor Augen halten. Aber es ist doch fantastisch, dass Paulus sagt, die Gnade erzieht uns. Und wenn du enge Freunde hast oder wenn du verheiratet bist oder mit Leuten schon länger zusammengelebt hast, dann macht es auch Sinn. Meine Frau kann mich auch verändern, das macht sie auch. In der Regel zum Guten. Aber wenn du ein Geheimnis haben möchtest, wie du Leute besser verändern kannst, ist es nicht durch Gerichtsandrohung, es ist nicht durch ständige meckernde Kritik, das funktioniert auch irgendwie, aber was am besten funktioniert, ist Gnade, ist Liebe und ist Positives ins Leben sprechen. Wenn wir uns also anschauen, wie Jesus uns gegenüber ist, dann verändert uns das nach und nach, sodass wir das annehmen und dass wir auch selber mit anderen so umgehen. Was beschreibt uns die Bibel nun, wie Jesus uns gegenüber ist in diesen Momenten, wo wir versagen, wo wir schwach sind, wo wir leiden? Zum einen sagt die Bibel im Neuen Testament immer und immer wieder, dass es Jesus jammerte. Also, ne, dieser alte Ausdruck ist, zerriss ihm das Herz, könnte man sagen. Das hat ihn, früher sagte man auch, es ging ihm an die Eingeweide, ne, das geht mir an die Leber. Zum Beispiel, als Jesus eigentlich mit seinen Jungs eine Pause machen wollte, Johannes der Täufer ist gerade umgebracht worden. Jesus hat die Nachricht erreicht und hat gesagt, Jungs, wir setzen uns jetzt ins Boot, wir fahren an einen einsamen Ort auf der anderen Seite des Sees und dann machen wir Pause. Ne? Dann haben wir Zeit mit Gott, wir brauchen neue Ausrichtung. Und die Leute haben mal mitgekriegt, ah ja, die steigen ins Boot, dann gehen die bestimmt da, komm, wir laufen. Ne, so groß ist der See Genezareth nicht. Also sind die Leute sogar vor ihm da und dann sind tausende Leute, Jesus steigt aus, total platt, emotional durch. Und was sagt die Bibel? Es jammerte ihn, denn die Leute waren wie eine Herde von Schafen ohne Hirte. Es jammerte ihn. Jesus hat gesehen, dass sie ihn brauchen. Und obwohl Jesus wirklich durch war und am Ende, am Abend dann, als er seine Jünger schon ins Boot geschickt hat, auch auf dem Berg tatsächlich noch stille Zeit gemacht hat, hat er erstmal den ganzen Tag lang gepredigt, hat er ihnen die gute Nachricht gebracht, hat er genau das gemacht, was er uns sagt. Ich bin da, um eure Seelen zu erquicken. Es jammerte ihn. Unsere Not lässt Jesus nicht kalt, sondern sie geht ihn emotional an. Wenn wir in Not sind, wenn wir schiefe Dinge über ihn glauben, dann geht es Jesus an. Es reißt ihn mit. Den Punkt, dass Jesus derselbe ist, gestern und heute und in Ewigkeit, aus Hebräer 13, Vers 8, habe ich euch gerade schon gesagt, die Unveränderlichkeit Gottes zeigt uns, seine Liebe ist für uns immer die gleiche. Und dann fand ich einen spannenden Punkt aus diesem Buch. Jetzt ist ein kleines Quiz. Ich lese euch einen Satzanfang vor und ihr beendet ihn in eurem Kopf. Ja? Also in eurem Kopf müsst ihr noch nicht laut ausrufen. Und falls es ein bisschen komisch klingt, das ist ein Satz aus dem 17. Jahrhundert. Thomas Goodwin hat den geschrieben. aber ich habe ihn mal auf Deutsch. Hier, Christi eigene Freude. Christi eigene Freude, sein Wohlergehen, sein Glücklichsein und seine Herrlichkeit werden gesteigert und vergrößert, wenn. Also in Bezug auf dich, überleg mal. Was in deinem Leben mit Jesus steigert Christi Freude, sein Wohlergehen, sein Glücklichsein und seine Herrlichkeit? Wir wissen intuitiv, dass Jesus sich freut, wenn wir im Glauben wachsen, wenn wir Schritte nach vorne gehen, wenn wir mutig werden, wo wir bisher ängstlich waren, weil wir ihm vertrauen, wenn wir intensive Zeit mit ihm verbringen, wenn wir anderen von ihm erzählen, wenn alles, was einem so einfällt, was irgendwie gute Christen machen. Da denkt man, da freut sich Jesus. Und das stimmt auch. Aber dieser Mensch aus dem 17. Jahrhundert, dieser Prediger, hat den Satz wie folgt beendet. Seine Freude und Herrlichkeit werden gesteigert und vergrößert, wenn er Gnade zeigt und Barmherzigkeit, indem er den Seinen auf der Erde vergibt, ihnen Erleichterung verschafft und sie tröstet. Wenn er Gnade zeigt und Barmherzigkeit, indem er den Seinen auf der Erde vergibt, ihnen Erleichterung verschafft und sie tröstet. Das ist für mich intuitiv nicht so richtig nachvollziehbar. Dass Jesus sich nicht nur dann freut, wenn wir tolle Dinge machen, sondern dass er sich sogar dann freut und seine Freude gesteigert wird, wenn wir zu ihm kommen mit unseren Problemen, mit unseren Sünden, mit unseren Schwächen, mit unseren Unvollkommenheiten, unserem Versagen. Dass das Jesus Freude macht. Und da hat mir das Bild vom Arzt, wir haben eben schon davon gehört, dass Jesus dieses Bild selber benutzt. Er hat gesagt, Ärzte sind nicht da, um gesunden Leuten zu sagen, ey, super, du bist voll gesund. Ja, natürlich, ab und an mal geht man zum Check-up, ne, und dann gesagt, ja, die Leberwerte sind fantastisch und also ich kann gar nicht glauben, wie das mit ihrem Ruhepuls ist. Ne. Aber dafür sind Ärzte ja nicht hauptsächlich da. Wenn Ärzte nur dafür da wären, bräuchten wir eigentlich keine Ärzte. Ne. Sondern Ärzte sind dafür da, einem zu helfen, wenn er krank ist. Und jetzt stellt euch mal vor, ein Arzt hat sich ausbilden lassen, war top dabei in seinem Medizinstudium, hat seine Spezialisierung gemacht, hat Tropenmedizin studiert. Und der Arzt ist irgendwie von seinen Eltern, hat er was geerbt und ist reich. Und hat sich gesagt, wisst ihr was, hier in Deutschland gibt es tolle Tropeninstitute, gibt es weiß ich nicht wie viele Ärzte pro Nase, ich will dahin gehen, wo ich wirklich gebraucht werde. Also nimmt er sich sein Erbe und lässt sich einen Container zusammenstellen mit allem, was nötig ist, um den Leuten in den Tropen zu helfen, die sich das nicht leisten können. Packt seinen Container, gibt sein ganzes Geld aus, lernt die Sprache und fliegt dann in ein Dschungelgebiet, wo es weit und breit keine Ärzte gibt. Kommt dann mit seinem Container an, setzt seine Station auf, schreibt, wann hier die Öffnungszeiten sind und wartet. Und wartet. Und sitzt da. Und er sieht, die einen haben schon reichlich Probleme, ne? Wenn die sich irgendwie einen Knochen brechen und es nicht ordentlich geschient wird, dann entzündet sich alles. Also ne, ihr könnt euch vorstellen, wie das so ist. Oder ne, die Darmbakterien und Viren und keine Ahnung, was dies da so gibt, wenn man im Fluss schwimmt und die Sachen, die sich, naja, also ihr, euch fallen bestimmt Sachen ein, die da passieren können. Das haben die alles gehabt. Aber die dachten sich, nö, wir haben ja unseren Medizinmann und wir wissen auch, wenn man die Wurzel kaut, dann wird das irgendwie ein bisschen besser und so. Und die kommen nicht zu ihm. Wie fühlt sich dieser Arzt? Wie fühlt sich der Arzt, der sein ganzes Vermögen ausgegeben hat, sich top ausbilden hat lassen, um diesen Leuten helfen zu können und sie kommen nicht? Und dann gibt es einen mutigen jungen Mann, der eine Verletzung hat und fängt an zu eitern und er sagt, ich habe jetzt alles versucht, ich habe die richtigen Wurzeln gekaut und der Medizinmann hat die Sachen gemacht, die er so macht und es wird einfach nicht besser. Ich probiere das jetzt. Ich gehe jetzt zu diesem komischen weißen Typ da mit seinem Kittel in diesem komischen Container und mehr als schief gehen kann es nicht. Er geht da hin, er kriegt seine Medikamente, nimmt die 2 Wochen lang und dann geht es ihm wieder gut. Wie fühlt sich der Arzt? Denkt er sich, ach nee, jetzt kommt er und nimmt meine Medizin, nachher kommen dann noch andere und ich weiß ja, dass er immer in dem gleichen Schluss schwimmen geht. Nächste Woche kommt er bestimmt wieder mit dem gleichen Problem. Der Arzt freut sich. Endlich, endlich hat sich einer getraut. Endlich kommt einer, um das in Anspruch zu nehmen, warum er überhaupt da ist. Warum er überhaupt gekommen ist. Endlich kommt einer und nimmt was aus seinem Reichtum, der es ja so dringend braucht. Und natürlich spricht sich das rum und nach kommen die Leute alle zu ihm, weil sie wissen, das ist ein guter Arzt und es ist kostenlos. Er hat schon alles bezahlt. Der Teil, der auf das Zitat, was ich euch vorgelesen habe, folgt, hat mich herausgefordert. Ich kann das aber biblisch nicht zurückweisen. Ich glaube, es stimmt, was der Thomas Goodwin da gesagt hat. Und er sagt, Jesus Christus erntet mehr Freude, wenn er uns vergibt, als wir, wenn wir die Vergebung bekommen. Der Zugewinn an Freude ist für Jesus größer als für uns. Klar, ne? Wenn ich zu Jesus gehe, wenn ich mich irgendwann dazu durchgerungen habe und sage, ey, Jesus, bitte vergib mir, da bin ich entlastet. Ne? Wir sprechen das Sündenbekenntnis, wir kriegen die Vergebung zugesprochen. Ach, da fällt einem Stein vom Herzen. Aber die Bibel sagt uns, Gott freut sich noch mehr als wir, wenn er uns vergibt. Jesus sagt ja ein ganzes Gleichnis dafür, oder sogar mehrere Gleichnisse. Ne? Die Lukas 15 Gleichnisse, die verlorene Münze, das verlorene Schaf und schließlich der verlorene Sohn. Und wenn ihr euch das verbildlich, da kommt dieser Sohn nach Hause stinkend, keine Ahnung, er fängt an, seine Bußrede zu halten. Ah, Vater, vergib mir, ich habe gegen dich gesündigt und gegen den Himmel und ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Da hat er sich alles zurechtgelegt, stell mich doch als Diener ein. Der kommt nicht mal durch seine ganze Bußrede durch. Der Vater umarmt ihn und küsst ihn und schickt schon die Diener, Mastkalb und neue Klamotten. Wer freut sich mehr in dieser Szene? Wer freut sich mehr? Der Vater. Der Sohn weiß gar nicht, wie ihm geschieht, der kann das überhaupt nicht einordnen, er hat gar keine Kategorie dafür, was der Vater da macht. Der Vater freut sich mehr als der Sohn, als er zu ihm umkehrt. Der Vater freut sich mehr, dass er ihm neu einsetzen kann, dass er ihm wieder den Siegelring geben kann, wieder Sandalen, wieder ein festliches Kleid. Die Bibel sagt uns, Gott freut sich mehr, wenn wir zu ihm umkehren, in unserem Alltag, wenn wir es verbockt haben, als wir uns freuen, wenn er uns vergibt. What? Was ist das für ein Gott? Dieses Bild mit dem Arzt, ich habe es natürlich ein bisschen ausgeschmückt jetzt mit diesem Tropenarzt, aber Jesus benutzt das und sagt, ich bin nicht da, damit die Leute mir sagen können, wie toll gesund die sind. Ich bin da, um Kranken zu helfen. Ich bin da, um euch Medizin zu bringen. Ich habe alles gegeben. Ich habe mein Reich verlassen. Ich habe mein ganzes Erbe eingesetzt. Ich setze mein Leben ein, damit ihr jederzeit zu mir kommen könnt. Damit ihr Hilfe kriegen könnt. Ich bin da, um deine Seele zu erquicken. Intuitiv projiziere ich meine Art, mit Leuten umzugehen, auf Jesus. Wenn ich denke, wie fühle ich mich, wenn ein Freund die Sache, die mich ständig nervt, schon wieder gemacht hat? Wie fühle ich mich, wenn, und dann sagt er, ja, Philipp, tut mir leid. Und ich denke, aber das haben wir doch schon 5-mal durch. Wie fühle ich mich und wie reagiere ich darauf? Und dann projiziere ich das, wie ich bin, auf Gott. Die Bibel nennt es Götzen. Ne? Also so erschafft man sich einen Götzen, indem man nimmt, wie man selber ist und man sagt, so ist Gott auch. Und das Einzige, was dagegen hilft, ist Bibellesen. Ne? Das Einzige, was dagegen hilft, ist, wenn Gott uns sagt, wie er selber ist und sagt, ja Philipp, dieses kleine Bild, was du dir da aus Holz gemacht hast und was du irgendwie auf wackeligen Füßen, das ist ja so alttestamentliche Götzenpolemik. Ne? Das ist falsch. Ich bin nicht so wie du. Meine Gedanken sind höher als eure Gedanken. Und meine Wege höher als eure Wege. Jesus ist nicht wie ich. Wenn ich wieder zu ihm komme, mit dem gleichen Versagen, natürlich will ich Veränderungen und vielleicht brauche ich dann auch Hilfe von meinen Geschwistern und so, aber wenn ich wieder zu ihm komme, dann ist seine Haltung nicht, ach Philipp, schon wieder? Sondern er freut sich, dass ich zu ihm komme. Er freut sich, dass du zu ihm kommst. Wenn ich mein Herz verändern lasse und mir bewusst werde, wie Jesus wirklich ist, dann führt es bei mir dazu, dass ich schneller Buße tue. Mein falsches Bild von Jesus führt dazu, dass ich irgendwie im Moment meines Versagens nicht umkehren will, dass ich nicht zu ihm gehen will, weil ich denke, Jesus ist genervt, weil ich denke, Jesus sagt, oh Philipp. Aber so ist Jesus nicht, so stellt er sich uns nicht vor. Und wenn ich das korrigieren lasse und weiß, wie er ist, weil er mir das selber in seinem Wort sagt, dann bin ich viel schneller umzukehren. Und, das war ja meine Frage am Eingang, wenn ich vor Augen habe, wie Jesus mir gegenüber ist, dass er jederzeit bereit ist, meine Seele zu erquicken, dann kann ich schon in dem Moment, wo ich müde bin, wo ich durch bin, wo ich weiß, das ist eigentlich eine klassische Versuchungssituation für mich, dann kann ich da schon einüben und sagen, Jesus, wir beide wissen, was jetzt hier als Standardprogramm laufen würde. Ich brauche irgendwie eine erfrischte Seele. Und Jesus kann mir da schon begegnen. Aber selbst wenn ich das wieder nicht gebacken kriege und wieder hinfalle, kann ich im gleichen Moment zu Jesus gehen, weil ich weiß, er freut sich, wenn ich zu ihm komme. Als Christen ist uns, glaube ich, das Bild von der Gemeinde als der Körper von Jesus sehr vertraut. Ne? Das hört man ja immer mal wieder. Ne? Wenn ein Körperteil irgendwie Schmerzen hat, dann leidet der ganze Körper mit. Wenn ein Teil großartige Sachen erlebt, dann freut sich der ganze Körper mit. Wie geht euch das, wenn ihr Gemüse schneidet und plötzlich ratsch in den Finger rein? Erst merkt man es noch gar nicht, ja, vielleicht blutet es ja nicht, vielleicht warst du in die Haut und dann plötzlich, macht ihr dann erstmal weiter und denkt euch, oh ja, das hört schon auf, ich habe ja hier so Blutplättchen, die werden dann irgendwann, ne? Plötzlich hat euer Leben eine ganz neue Priorität. Ja? Da muss erstmal die Wunde ausgewaschen, vielleicht seid ihr gründlich und macht noch irgendwie Jod drauf und so und dann ist das irgendwie verbunden und vielleicht findet ihr noch irgendwas, damit er auch nicht gleich das Pflaster durchtränkt und so. Aber in dem Moment, wo es in eurem Körper irgendwas falsch ist, hat das Leben plötzlich eine ganz andere Priorität. Ja? Die Tage vor ein paar Wochen habe ich mir meinen kleinen Zeh wahrscheinlich mal wieder gebrochen. Das machen wir irgendwie manchmal so im Leben. Und ich habe gelernt, das ist halt so, Zehen brechen manchmal. Aber plötzlich hatte mein Leben eine ganz neue Priorität. Ja? Da dachte ich, oh, jetzt, okay, muss ich gerade ziehen und tapen und was ich so von meiner Mama, die ist Krankenschwester, gelernt habe. Und irgendwann wurde das nicht besser, also bin ich zum Arzt gegangen. Plötzlich hat dein Leben eine ganz neue Priorität, weil ein kleiner Teil von deinem Körper irgendwie nicht in Ordnung ist. Du bist ein Körperteil von Jesus. Und wenn es dir nicht gut geht, dann hat Jesu Leben plötzlich eine ganz neue Priorität. Wenn du krank bist, vielleicht auch wenn ein anderer Körperteil in dich reingeschnitten hat, ne, das passiert ja in der Gemeinde auch, und dir geht es nicht gut, dann hat Jesu Leben plötzlich eine ganz neue Priorität. Dann kümmert er sich um dich, weil dein Schmerz für Jesus noch viel intensiver ist. Jesus sieht ja bis in die allertiefsten Tiefen deiner Seele rein. Na, Jesus weiß, dass das nicht das erste Mal ist, dass dieser Schmerz in die gleiche Kerbe reingeht. Jesus weiß, was du schon für Verletzungen aus deiner Kindheit mitträgst und was weiß ich was alles. Jesus ist da. Jesus will mit dir da ran. Jesus will dich verbinden, dich erfrischen. Jesus will, dass du wieder zur Gesundheit kommst. Jesus nimmt von uns keinen Abstand, wenn wir leiden oder krank sind, innerlich oder äußerlich verletzt, sondern dann kommt er gerade und ist uns nah. In Hebräer 12, Vers 2 steht, dass Jesus das Kreuz auf sich genommen hat, um der vor ihm liegenden Freude willen. Die Freude, die vor Jesus lag, war es, seine Kinder zu erlösen und ihnen zu jedem Zeitpunkt helfen zu können, weil er uns von der Strafe der Sünde und aus der Macht der Sünde erkauft hat. Was für eine Freude, dass wir jetzt unbeschränkten und direkten Zugang zum Vater haben. Den letzten Punkt gebe ich euch nur als Lesetipp mit. In 1. Johannes 2, Vers 1, und wir haben es eben auch schon gesungen, stellt sich Jesus als unser Anwalt vor. Und mein Lesetipp ist, überlegt euch doch mal, wenn ihr diesen Vers oder diesen Zusammenhang lest, welche Rolle hat ein Anwalt bei Gericht? Auf wessen Seite steht der Anwalt? Wenn du der Angeklagte bist und Jesus dein Anwalt ist, welche Haltung hat er dir denn gegenüber? Johannes, der diesen Text schreibt, schreibt im gleichen Zusammenhang: Meine lieben Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Und dann kommen diese fantastischen Worte, dass wenn wir sündigen, wir einen großartigen Anwalt bei Gott haben, Jesus Christus. Und dann kommen nur 7 Verse später diese Worte, wo er sagt, wenn wir unsere Sünde bekennen, dann ist Gott treu und gerecht, dass er uns unsere Sünde vergibt und alles unheil. Also na, müsst ihr nochmal genauer nachgucken, wenn ihr das heute Nachmittag nachlest. Heute Nachmittag ist es ja schon. Sorry, ich predige sonst morgens. Wenn jemand sündigt, wir haben einen Beistand beim Vater, einen Anwalt beim Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und ich glaube, dass das, wenn ihr vielleicht christlich ein bisschen geprägt seid wie ich, für euch auch hilfreich sein kann, euch nochmal in Erinnerung zu rufen. Dieser Fokus auf Gnade, den auch Johannes bringt, der arbeitet dafür, dass wir mehr werden wie Jesus. Johannes schreibt, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Also explizites Ziel von Johannes ist, ihr sollt nicht sündigen. Das, was ich euch schreibe, erfüllt den Zweck, dass ihr nicht sündigt. Und dann sagt er, wenn ihr sündigt, dann habt ihr einen Anwalt bei Gott, Jesus Christus, den Gerechten. Jesus ist schon auf deiner Seite, er steht bereit und wenn du sündigst, dann hast du jetzt Jesus auf deiner Seite im himmlischen Gerichtssaal. Und irgendwie meint Johannes, dass uns das hilft, nicht zu sündigen. Nicht lasch zu werden, wie man meinen könnte, sondern er sagt, wenn du weißt, Jesus ist schon auf deiner Seite, unfairerweise, ungerechterweise, müsste man eigentlich sagen, wenn er nicht für unsere Schuld bezahlt hätte, ist schon auf unserer Seite. Und irgendwie hilft uns das, dass wir aus den Klauen der Sünde rauskommen. Dass wir uns nicht vom Teufel ins Boxhorn jagen lassen, dass wir nicht, wenn wir sündigen, gleich weitermachen, indem wir uns noch im Schlamm wälzen und sagen, nein, Jesus, ich kann noch nicht zu dir zurückkommen, ich bin noch nicht gut genug. Und ein anderes Evangelium glauben ist das, was die Bibel wirklich sagt. Zum Schluss eine kleine Denkaufgabe, die, glaube ich, wirklich hilft, Gemeinschaft so zu leben, wie Jesus das möchte. Wenn Jesus dich so annimmt, in deinen Momenten des Versagens und des Leides, der echten Sünde, was bedeutet es dann, wenn er sagt, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat? Amen.